Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags, da feiern wir den Weihetag der Lateranbasilika, genauer anzugucken. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch wieder mit dabei, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Der Weihetag der Lateranbasilika, den wir an diesem Sonntag feiern, bringt uns in Auseinandersetzung mit der Grundfrage, wo begegnen wir eigentlich Gott? Oder anders, wo finden Mensch und Gott zusammen? Die drei Texte dieses Festtages geben uns unterschiedliche und doch auch sehr miteinander verbundene Antworten. Zunächst werden wir uns im alttestamentlichen Text mit der Grundfrage beschäftigen, der Tempel als Ort der Präsenz Gottes und der Begegnung mit ihm. Das steht so im Hintergrund des Textes, denn ihr werdet gleich feststellen, so viel Tempel kommt übrigens gar nicht vor im Text. Aber das ist die Grundidee des Tempels. Und dann werden wir im Evangelium sehen, dass, diese Grundidee des Tempels eben doch an der einen oder anderen Stelle überlagert wird von anderem und Jesus gegen diese Überlagerung des Tempels mit anderen Zwecken vorgehen muss, weil er sagt, das Eigentliche gerät hier eigentlich aus dem Blick. Und dann im dritten Text der zweiten Lesung werden wir feststellen, Paulus treibt diese Idee der Begegnung zwischen Gott und Mensch im Tempel nochmal auf die Spitze mit einer Aussage, die ich jetzt natürlich noch nicht spoilere.
Bevor wir in die alttestamentliche Lesung einsteigen, möchte ich noch einen kurzen historischen Hinweis geben, weil wir beschäftigen uns hier mit dem Ende des Buch Ezechiel. Und da ist es wichtig zu wissen, dass in der erzählten Zeit wir uns im Exil befinden. Also der Prophet Ezechiel schaut auch zurück in die Vergangenheit und er weiß, der Tempel ist zerstört, Jerusalem ist untergegangen. Der Prophet ist selbst mit dem Volk Israel fernab des Heiligen Landes im Exil. Es gibt also keinen Tempel, aber am Ende des Buches, Ezechiel 40 bis 48, steht eine große Vision, die davon erzählt, und daraus stammt unsere erste Lesung, die eben davon erzählt, dass ein neuer Tempel errichtet wird, die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel wieder einziehen wird und das Volk eben um diesen Tempel herum neu errichtet wird.
Jetzt wird es in der ersten Lesung aber nicht primär darum gehen, den Bau zu beschreiben, sondern es geht um eine ganz spannende Idee, die mit dem Bau verbunden ist. Der Bau an sich, um den es, wie gesagt, in der Lesung gar nicht so groß geht, ne? Wie ist der abgemessen, wie ist der ausgestattet etc. Die Idee des Baus wird uns präsentiert als ein offener Ort. Ja, das heißt, wir haben zwar auf der einen Seite ein Bauwerk, das natürlich Halt gibt, das Ort der Begegnung sein soll, aber wir haben vor allen Dingen einen Ort, der offen ist, damit diese Begegnung da stattfinden kann. Also ein nicht abgetrennter Bezirk, ein nicht abgetrennter Ort der Begegnung mit Gott. Und das wird deutlich an dem Bild des Wassers, das in dem Tempel und durch den Tempel hindurchfließt.
Ich finde das wunderbar in dieser Vision. Ne, man kann auch nachlesen, wie der Tempel gebaut werden soll. Und auch am Sonntag hören wir, da gibt es verschiedene Tore, da gibt es den Altar, es gibt die Schwelle zum Haus etc. Es gibt architektonische Details. Aber innerhalb der Vision, das eigentliche Heilszeichen ist diese Tempelquelle, deren eigentlichen Quellort wir gar nicht sehen können in diesen Wörtern im Endeffekt, sondern wir kommen nur bis zur Schwelle hin und da fließt Wasser raus und fließt eben aus dem Tempel heraus und spendet Heil für das ganze Land. Überflutet das Land sozusagen mit Heil.
Vielleicht lesen wir einfach mal den Vers 9, der, finde ich, das mit dem Fluss als Lebensraum, der aus dem Tempel hervorgeht, schön beschreibt. Da heißt es, wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben.
Das ist so ein wunderbares Bild, was einen unglaublichen Kontrast bietet. Der Ausgangspunkt, hatte ich eben schon gesagt, ist im Tempel. Und es ist wichtig zu wissen, wohin dieses Wasser fließt. Es fließt bis hin zum Toten Meer. Da steckt ja schon im Namen drin. Das Gegenteil von Leben. Dieses salzige Gewässer, wo kein Leben drin ist, das wird, und dann ist die Wortwahl sehr, sehr wichtig in diesem Text am Sonntag, sowohl in Vers 8 als auch in Vers 9. Es wird gesund, es wird geheilt. Und damit merkt man schon, da geht es nicht um irgendeine Bewässerung, sondern aus dem Tempel strömt Heil und ermöglicht neues Leben in dem verwüsteten Land. Dort, wo Israel wieder neu aufblühen kann, eben wie die Fische wieder durch das Wasser springt und wie die Blüme, wie die Bäume am Ufer aufblühen wird und Früchte bringen wird.
Vielleicht lohnt es sich, nochmal an das Ende des Textes hier auch zu schauen, weil die Idee eines Lebensraums, der sich eröffnet oder vielleicht müsste man eigentlich sagen, der sich entfaltet da, wo das Wasser hinkommt, es wird doch mal schön in diesem Vers 12. Zum einen heißt es dann nochmal, ihre Wasser kommen aus dem Heiligtum und mit ihren Wassern ist gemeint, also ihr, das sind die Bäume, die dort wachsen, die nicht welk werden und sie werden nie ohne Frucht sein, also ein ja nahezu paradiesischer Urzustand, der hier gezeichnet wird. Es ist immer von allem da. Es ist ein Ort der Fülle. Das ist das, was damit ja eigentlich zum Ausdruck kommt. Und das, was dort wächst, das, so heißt es dann, das ist Speise und es sind Blätter, die als Heilmittel dienen. Also alles, was zum Heilwerden, zum Leben, zum Erhalt gebraucht wird, das entspringt eigentlich aus diesem Fluss, der wiederum durch den Tempel hindurchfließt, in ihm entspringt.
Ich finde das total faszinierend. Also nochmal vielleicht, um das zusammenzubinden, was wir gerade gesagt haben. In der Realität guckt Ezechiel zurück und weiß, der Tempel ist zerstört. Dieser Heilsort existiert nicht mehr. Die Gegenwart Gottes ist an diesem Ort nicht mehr. Und in der Vision wird er zum neuen Tempel geführt, sieht diesen Tempel, sieht diesen Heilsort, wie er da sein wird. Und er sieht, das ist unsere Lesung am Sonntag, wie dieser Tempel wirklich Heilsort ist. Und das wird uns vor Augen geführt, diesen Text, durch diesen Fluss. Das haben wir leider nicht am Sonntag, aber da wird auch beschrieben, wie er immer stärker, immer größer wird und immer mehr fließt hinein in das Land, in das zerstörte Land, das aufblühen kann und so der Tempel als Heilsort, Lebensraum für das exilierte Volk Israel wieder bieten wird.
Jetzt machen wir einen Sprung in einen anderen Lebensort, der mit dem Tempel verbunden ist. Denn wir springen ins Johannesevangelium, ins zweite Kapitel und werden da vielleicht erst einmal überrascht. Denn hier ist die Rede davon, dass Jesus im Tempel ist und das schon ganz zu Beginn des Johannesevangeliums. Der Evangelist Johannes macht es anders als die Synoptiker. Er lässt Jesus ja mehrfach nach Jerusalem ziehen, also nicht nur quasi beim großen Showdown zur Passion hin. Und bei diesem Besuch hier in Jerusalem, dem ersten Besuch, da ist Jesus im Tempel rund um das Passjafest, das ist natürlich der Anlass, und er sieht, wie dieser Tempel ein Lebensort ist, allerdings vielleicht in einer Form, die das Eigentliche dieses Lebensortes, also als Ort des Heils, als Ort der Begegnung, völlig überlagert. Es ist die Rede von Verkäufern mit Rindern, Schafen, Tauben, Geldwechsler. Da ist also, kurz gesagt, ein buntes Treiben. Und das tatsächlich geht Jesus doch ein bisschen auf den Nerv.
Ich finde in diesem Fall, wenn man die verschiedenen Versionen der Tempelreinigung nebeneinander legt, also auch wie sie bei Markus, Matthäus und Lukas erzählt wird und das hier liest, ergibt sich ein wunderbares Bild. Wir haben nämlich bei den sogenannten Synoptikern eben auch diesen Vorwurf, der Tempel ist doch ein Ort des Gebetes, ein Ort, wo man auch denkt, da kann man inne gehen. Und Johannes gestaltet bewusst das Gewimmel im Tempel noch aus. Er sagt sogar, die Rinder und Schafe sind da. Wirklich, das ganze Haus ist nur voll mit Handel, der natürlich nötig ist für den Kult. Aber sozusagen, das Gewimmel hat so zugenommen, dass es eigentlich gar nicht mehr um die Begegnung mit Gott geht, sondern auf einmal das Geschäft viel wichtiger geworden ist.
Es ist also nicht verwunderlich, dass Jesus sagt, ziemlich deutlich, schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zur Markthalle. Er stößt die Tische um, er schüttet das Geld der Wechsler aus. Es hat schon einen Grund, warum seine Jünger sich dann da hier, so heißt es im Evangelium, daran erinnern, dass es in der Schrift heißt, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Weil es wirklich ein heiliger Eifer, ein heiliger Zorn zu sein scheint, mit dem Jesus also hier sagt, so geht es nicht weiter. Ja? Macht aus dem Ganzen, bei den Synoptikern ist ja auch so ein bisschen diese Idee der Räuberhöhle, die daraus wird, ja, also weil da irgendwie alles durcheinander läuft. Das haben wir hier ja im Prinzip auch. Hier findet alles Mögliche statt, nur, so wird uns zumindest hier geschildert, erstmal kein Ort der wirklichen Begegnung zwischen Gott und Mensch, zumindest in diesen Vorhallen nicht.
Und das lässt Jesus so wütend werden, was besonders ist bei Johannes, er macht sich eine Geißel, er treibt also mit Gewalt die Leute da raus. Und dann kommt eben dieser Vers, den du zitiert hast, das ist ein Psalmzitat, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Und das ist spannend, weil da wird das Psalmzitat verändert. Im Psalm heißt es, der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Hier aber, er wird mich verzehren. Hier wird schon, und das ist dann der zweite Text, vorausgewiesen, dass dieser Eifer, der hier deutlich wird von Jesus, eben auch das ist, was ihn bis ans Kreuz führen wird. Und das Thema ist dann der zweite Teil des Textes am Sonntag im Evangelium.
Der zweite Teil ist eigentlich erstmal dominiert von dieser Grundfrage der Juden, die hier das Wort ergreifen in Vers 18 und die sagen, welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Sie fragen also nach einer Legitimation, nach einer Autorisierung, warum darf jetzt also dieser Jesus von Nazareth, der noch relativ unbekannt ist, wir sind ja am Anfang des Evangeliums, warum darf der da plötzlich durch den Tempel rasen, mit einer Geißel die Dinge umstoßen und so tun, als wäre er eigentlich der Hausherr, so könnte man ja meinen, der jetzt also endlich mal aufräumen muss. Und es ist ja eine sehr legitime Frage. Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Diese Grundfrage nach der Autorität Jesu, die stellt sich in allen Evangelien am Anfang, bei den Synoptikern in der Regel eigentlich in Heilungsgeschichten, die vorne stehen. Hier anhand dieser Tempelreinigung, die ja sehr programmatisch am Anfang Jesus sofort zusammenbringt mit diesem Haus der Begegnung. Und natürlich ist die Pointe, dass es dieses Haus erstmal so nicht braucht.
Er sagt, herausfordern, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Das haben wir nebenbei bei den Synoptikern auch als Falschaussagen gegen Jesus, die ihn dann nachher ans Kreuz führen wird. Und dann sagen die Juden, ja, aber warte mal, dieser Tempel hier, der wurde von Herodes im Jahre 20 vor Christi angefangen, neu aufgebaut zu werden. Er wurde 46 Jahre grandios aufgebaut. Und du willst ihn niederreißen und neu machen? Also im Endeffekt, dieses Lehrgespräch geht in die Richtung Juden. Was du da sagst, ist absurd. Das macht doch gar keinen Sinn.
Spannenderweise endet der Text eigentlich, so müsste man sagen, also die Dynamik des Textes, die Dialogszene mit genau diesem Vorwurf der Juden, Moment, ja, der ist lang gebaut worden, der Tempel, und du sagst, in 3 Tagen kriegst du das wieder hin. Wir als Leser haben noch einen Kommentar des Autors hier, der nämlich uns mitgibt, naja, also offenbar gibt es hier ein Missverständnis. In Vers 21 schreibt der Evangelist, er, also Jesus, meinte aber den Tempel seines Leibes. Der Evangelist gibt uns hier eine Deutung und sagt, die reden hier ein bisschen aneinander vorbei. Jesus reinigt zwar den Ort, den Tempel, weil der ein Ort der Begegnung sein soll. Gleichzeitig macht Jesus aber an dieser Stelle schon darauf aufmerksam, und das ist in diesem Wort Zeichen angelegt. Welches Zeichen lässt du uns sehen, wird er gefragt. Naja, die Antwort ist er ja selbst. Er ist ja das Zeichen Gottes unter den Menschen. Er ist das Zeichen, das Begegnung mit Gott ermöglicht. Und deswegen kann man das dann in dem Kommentar des Evangelisten auch auf Jesus selbst sofort für uns hinlenken und sagen, naja, ihr müsst das mit der Brille lesen, dass Jesus selbst ja dieser Ort der Begegnung mit Gott ist. Und das zeigt er schon, indem er diesen anderen Ort, den Tempel, auch auf diesen Begegnungsmoment wieder hin zurückführen will. Und dann gibt es noch diesen abschließenden Vers 22, der uns deutlich macht, naja gut, die Jünger, das, was wir jetzt gerade erleben, das erleben die Jünger quasi nach der Auferstehung. Also, dass sie diese Szene überhaupt richtig einordnen können, das passiert, das heißt hier, erst als er von den Toten auferweckt war. Da erinnern sie sich dran und verstehen, was da damals passiert war. Das heißt, die Jünger erleben etwas und der Autor gibt uns das Erleben der Jünger mit und schreibt es quasi in den Kommentar. Und so sind diese Verse 21 und 22 ein Rückblick auf das Erleben der Jünger und eine Leseanweisung für uns.
Ich finde das total faszinierend, weil Johannes somit am Anfang uns direkt mit hinnimmt, sozusagen zum Ende. Und uns vor Augen führt nochmal, und das finde ich auch einen wichtigen Lesehinweis für uns generell, dass wir das ganze Leben Jesu eben nicht während des Lebens betrachten, sondern immer aus der Perspektive von Ostern heraus. Das sagt uns der Vers 22 noch. Wir gucken auf das Leben von Jesus, glauben, dass er der Auferstandene ist und dass das eben immer die Perspektive ist, die wir haben. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Johannes eben bewusst diese Tempelreinigung vom Ende der anderen Darstellung nach vorne holt und somit diesen großen Bogen direkt am Anfang uns als Leseschlüssel gibt.
Der letzte Sprung jetzt ist natürlich der Sprung noch in die zweite Lesung und wir sind hier im ersten Korintherbrief, auch hier ziemlich am Anfang und wir werden feststellen, dass der Apostel Paulus sehr genau verstanden hat, was die Jünger da quasi nach Ostern auch verstehen müssen. Jesus Christus ist selbst der Ort der Begegnung. Und er ist der Ort, der uns natürlich auch Begegnung mit Gott ermöglicht. Und der Apostel Paulus überträgt das auf uns, auf die Gemeinde in Korinth und hat einen ganz großen, also hat ein ganz großartiges Bild, was er uns hier in diesem Text mitgibt.
Und ich zitiere direkt mal den entscheidenden Vers, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt, das ist eine klasse Zusage. Ihr seid Gottes Tempel, ihr seid dieser Heilsort, ihr seid dieser Ort der Begegnung. Und es wird noch toller in meinen Augen, wenn wir die Verse davor, die wir am Sonntag hören, jetzt nochmal ganz kurz angucken. Weil da gesagt wird, ja, ihr seid Gottes Bau, ein Bau, der wirklich aufgebaut wird. Da legt Paulus das Fundament in den Glauben. Die Gemeindemitglieder bauen die auf diesem Fundament auf, werden wirklich zu Gottes Tempel. Das ist ein Prozess, der da dargestellt war. Aber die Aussage ist unabhängig von diesem Prozess des Bauens. Ihr seid hier und jetzt Gottes Tempel. Ihr seid diese Gegenwart Gottes in der Welt.
Warum das so ist, das zeigt ja schon der Vers 16, den Till eben zitiert hat. Es geht darum, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Die Zusage, den Geist gesandt bekommen zu haben, das Empfangen des Geistes, hilft dazu, dass wir aus der Gnade Gottes, die uns geschenkt ist, so der Paulus, dass wir eben zu diesem Bau werden können. Er selbst macht seine Rolle auch nicht zu klein bei diesem ganzen Bau werden. Er sagt nämlich, ich bin der Baumeister, der den Grund gelegt hat. Ja, damit ist natürlich gemeint die Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, wir haben quasi Gottes Gnade, Gottes Geist, der in uns wohnt. Und dieser Verkündiger des Evangeliums, eigentlich ganz spannend, auch so für diejenigen, die vielleicht Katechetinnen und Katecheten sind, der Paulus, der Verkünder, ist der Katechet, der Baumeister, der aus dem, was schon grundgelegt wird, in eine Vertiefung führt. Der tatsächlich sagt, ich helfe euch, dass das hier ein Fundament wirklich gewinnt, was Gott euch ohnehin schon geschenkt hat, aber was ihr für euch auch erstmal verstehen und realisieren sollt.
Wir haben jetzt bei allen drei Texten viel über den Tempel geredet, was er ist. In der ersten Lesung war dieser Heilsort, der Heil hinausträgt, wie ein Strom. Wir hatten im Evangelium darüber geredet, dass der Tempel eigentlich der Ort der unkomplizierten Begegnung auch sein soll mit Gott, wo es dieses ganze Drumherum, was so überwuchert, gar nicht braucht, sondern ist ein Ort, wie die anderen Synoptiker sagen, der Begegnung und des Gebetes auch. Und wenn jetzt hier steht, ihr seid Gottes Tempel, können wir natürlich die verschiedenen Bilder vom Tempel herantragen, auch Worte des Opfers etc., das kann man sehr viel füllen. Der Text der zweiten Lesung sagt uns am Ende sehr, sehr deutlich, vielleicht das Allerwichtigste. Denn Gottes Tempel ist heilig. Heilig ist ein Ort, der Gott zugehörig ist, ein Ort, wo man eben Gott erfahren kann, der Gott gehört, wo der Mensch aber Zugang hat, um Gott zu begegnen. Und so geht der Satz dann weiter, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Ihr begegnet Gott, wir begegnen Gott eben hier in diesem Text nicht in einem physischen Ort, sondern wir selbst sind dieser Ort der Begegnung Gottes für uns und für andere. Also haben wir Teil an diesem Heiligkeitsbegriff. Und dieser Heiligkeitsbegriff ist ja so abstrakt oft. Und hier ist doch der sehr deutlich. Wir sind Ort der Begegnung Gottes. Das ist Heiligkeit.
Wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr über die Texte erfahren wollt, dann schaut gerne nochmal in die Kommentierung der Einzeltexte. Die sind wie immer auch in den Shownotes verlinkt.
Und zum Abschluss dieser Folge wollen wir noch mit euch unsere Bibelverse teilen, die uns wichtig sind für den kommenden Sonntag, für diesen Weihetag der Lateranbasilika. Und ich möchte dieses wunderbare Bild aus der ersten Lesung mitnehmen, was im Endeffekt nur ein Bild ist, wenn man es ein bisschen erklärt. Aber dann wird es wunderbar, finde ich. Denn im ersten Vers direkt heißt es, also es geht ja auch darum, dass die Gestalt den Propheten Ezechiel in diesen Tempel führt und schreibt, und dann steht da, dann führte er mich zum Eingang des Tempels zurück und siehe, Wasser strömte unter der Tempelschwelle hervor nach Osten hin. Wasser strömt hervor. Am liebsten neckt man natürlich einen Wasserfall, irgendwas Mächtiges. Aber im Endeffekt könnte man statt Wasser auch schreiben, ja, ein kleiner Rinnsal kam da unter der Tempelschwelle hervor. Aus einer kleinen Fuge zwischen den Steinen fließt Wasser. Das Bild geht leider unter, weil die Verse 3 bis 7 eben ausgelassen wird und da wird beschrieben, wie das Wasser zunehmend steigt, umso weiter es fließt. Und das Bild finde ich so stark und so wunderbar, wenn wir überlegen, was der Tempel bedeutet, was aber auch dieser Tempel als Heil für uns bedeutet. Es ist ein ganz kleiner Anfang, ein Rinnsal, was aber nachher dazu führt, dass Leben überall aufblühen kann. Der Lebensraum wird erschaffen durch einen kleinen Rinnsal. Das finde ich ein wunderbares Bild, um da zu verweilen und mit dem Rinnsal sozusagen im Alltag zu wachsen und immer mehr zu einem Lebensraum auch für andere zu werden.
Ich nehme gerne den Vers 11 aus der zweiten Lesung mit. Da heißt es, denn einen anderen Grund, wir sind ja im Bild dieses Tempels, der wir selber sind, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ich finde das sehr entlastend auf der einen Seite, aber auch eine hohe Aufforderung da drin auf der anderen Seite. Denn es bedeutet ja, wenn wir dieser Tempel Gottes selber sein sollen, in unserem Leben, in dem, wie wir mit den Menschen agieren, in dem, wie wir reden, handeln und alles, dass tatsächlich der Grund schon in uns gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Es bedeutet aber auch, und damit können wir eigentlich erstmal nicht falsch laufen, weil das Fundament ist ja da. Christus ist in uns gelegt. Wir haben uns taufen lassen. Wir haben gesagt, wir wollen auf diesen Grund aufbauen. Und gleichzeitig heißt es aber auch, wir müssen sorgsam auf diesen Grund aufbauen, weil wir eben so ein kostbares Fundament auch geschenkt bekommen haben. Das heißt, es geht auch nicht darum, und das sagt der Vers vorher ja auch so, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut, dass wir jetzt irgendwie völlig verquer hier Stein auf Stein setzen und sagen, naja, wir wissen ja selbst am besten, wie dieser Bau aussehen soll. Nein, wir sollen auf den Grund achten, der in uns gelegt ist und tatsächlich auf diesen Grundstein Jesus Christus in uns, auf unseren Grundglauben aufsetzen. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als in der Nachfolge Jesu Christi wirklich weiterbauen. Das heißt, in der Art und Weise, wie er gelebt, wie er gehandelt, wie er gesprochen hat, selbst auch weiter unsere Steine setzen und damit zum Zeichen in der Welt werden.
Und nun wünschen wir euch schon einen schönen Sonntag und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.